Du bist Vielfahrerin bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt Unterstützerin, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an die SupporterInnen Christine, Franziska und Celine. Danke für eure Unterstützung. Und los geht's mit der Folge. Heute steigen wir tief ein in die fabelhafte Welt der Mobilität. Von Aufzügen bis hin zu großen Autos. Ich kenne Katja schon lange und schätze ihre Arbeit für die Verkehrswende sehr. Besonders dankbar bin ich dafür, dass sie Menschen mit Behinderung immer mitdenkt. Aber Autos zu kritisieren, ist keine dankbare Arbeit. Das erzählt sie mir auch im Gespräch. Dabei ist sie überhaupt keine Autohasserin, wie sie gerne dargestellt wird, sondern hinterfragt ihre Privilegien. Aber wieso ist die Autokultur in unserer Gesellschaft so tief verankert? Wie steht's um Carsharing? Und warum steht sich Deutschland so oft selbst im Weg? Auch mit Autos. Wir sprechen darüber, wie Alternativen zum Auto unmöglich gemacht werden, welche Rolle das private Auto als CO2-Emittent spielt und welches Fortbewegungsmittel Katja wäre, wenn sie sich eines aussuchen müsste. Los geht die Aufzugsfahrt mit Katja Diehl. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich sehr. Wir sehen uns öfter mal, diesmal im Aufzug. Katja Diehl, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich mitfahren darf.
Gab es schon mal einen awkward Moment für dich in einem Aufzug?
Stecken bleiben.
Oh, erzähl.
Das war in dieser typischen Sturm- und Drangphase in irgendeiner deutschen Jugendherberge.
Oh Gott.
9. Klasse, wo Menschen meinten, mal auszuprobieren, was passiert, wenn man hüpft im Aufzug.
Berühmte letzte dann, Worte. Was passiert eigentlich, wenn?
Und dann ist auf jeden Fall der Aufzug stecken geblieben und dann haben sie ihn auch nur so weit wieder nach oben schrauben können, dass so eine kleine Lücke entstand, durch die wir rauskrabbeln konnten. Und danach hatte ich so ein bisschen Probleme mit engen Räumen. Also das hat sich doch ein bisschen auch festgesetzt, dieses Gefühl.
Hat sich das aber gelegt?
Hat sich gelegt, tatsächlich einfach über die Zeit, glaube ich. Aber ich hatte eine Zeit lang richtig Schwierigkeiten, hinten zu sitzen in Autos, die nur vorne Türen haben. Also das war so richtig, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird's hier irgendwie ein bisschen eng.
Ach krass. Oder da löst du gerade bei mir eine Erinnerung aus. Ich habe in den letzten Jahren sehr unangenehme Bekanntschaften mit Pollern gemacht. Also die auf der Straße, ne, diese meistens Einfahrten vom Bürgersteig trennen. Und meistens war es dunkel, meistens hat es geregnet und ich bin immer volle Kanne mit meinem Elektrorollstuhl gegen diese Poller gefahren. Stellt sich heraus, ich bin irgendwie so nachtblind oder so. Ich sehe die Dinge einfach nicht, obwohl ich drauf achte und dran denke. Und bei meinem letzten Unfall, das war am Potsdamer Platz, da bin ich gegen einen Poller gefahren. Er hat mir beide Beine gebrochen.
Ja.
Und eine Polizistin, die daneben stand, hat erste Hilfe geleistet, weil sie das gesehen hat, was passiert ist. 2 Wochen später bekomme ich einen Brief von der Polizei, ich hätte einen Poller sachbeschädigt. Ja, und ich müsste doch jetzt mal gucken, wie man den Schaden beseitigen könne. Also erstmal so zur Anzeige gebracht worden. Ne? Dachte ich auch so, ja danke, erstmal erste Hilfe machen und dann aber der Poller. Jedenfalls dieser
das
Poller
ist
war
Deutschland.
Schwarz. Der Poller war schwarz und die Nacht war dunkel.
Super Idee, ja.
Ja, nicht markiert. Ich weiß nicht, wie oft Leute dagegen fahren oder nur Raul. Aber seitdem habe ich Angst, nachts alleine rauszugehen.
Kann ich mir voll vorstellen, ja.
Und ich hatte eigentlich normalerweise das immer weggesteckt. Aber zum ersten Mal merke ich echt so eine Unsicherheit.
Ja, manche Sachen verfestigen sich dann doch, ob man will oder nicht. Und gerade weil in Deutschland ja überall, wo Autos nicht fahren dürfen, Poller hingebaut werden müssen, gibt es auch so Situationen, wo ich selber so denke, tagsüber mag das noch gehen, aber die sind ja auch zum Teil auch gar nicht auf so einer Höhe, dass man sie wahrnimmt. Ne?
Ja, gerade warum wenn man sind so ein bisschen, die schwarz?
Ja, frag mich.
Damit sie sich ins Stadtbild besser einfügen vielleicht.
Damit es wenigstens aussieht wie Design.
Naja, auf jeden Fall, das fällt mir gerade ein. Aber eine Frage, die ich eigentlich fragen wollte, wenn du ein Fortbewegungsmittel wärst, welches wärst du am liebsten?
Also ich tendiere immer situativ zu Fortbewegungsmitteln. Ich habe jetzt gerade spontan, wo du mich das fragst, irgendwie, obwohl ich es ewig nicht mehr gefahren bin, ein Ruderboot. Weil ich habe mal gerudert und wenn du im Einer ruderst, dann hast du ja so relativ magische Mobilität, die sehr leise auch ist und die so perfekte Momente hat, wenn das Blatt so ganz perfekt ins Wasser geht und man so seine eigene Kraft so spürt. Das ist, glaube ich, aber eher was für Sommers. Für Winters würde ich sagen, also jetzt keine Ski, so ein Skikarussell, sondern irgendwie was, eine Seilbahn, weil ich immer wieder schön finde, in der Seilbahn zu sitzen und die Welt von oben betrachten zu können.
Seilbahnen sind auch gerade hart im Kommen. Ne? Es gibt ja ein paar Städte, die Seilbahnen als Verkehrsmittel aktiv auch.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bauen, so wie eine U-Bahn oder eine Straßenbahn.
Bin nicht komplett dabei, aber ich habe manchmal bei all diesen technologischen Dingen ja immer den Schritt zurück. Räumt ihr denn trotzdem unten auch auf? Also ich habe ja aktuell, gibt's ja die ersten Genehmigungen, dass jetzt im Moment, glaube ich, für medizinische Proben dürfen Drohnen fliegen, ohne dass man sie begleitet. Normalerweise musst du ja so einen Führerschein machen und die Drohne darf nur mit dem Menschen sozusagen mitfliegen. Die dürfen jetzt ohne Begleitung fliegen. Und ich habe so ein bisschen einfach immer Angst, dass wir aufgrund, dass wir jetzt noch den Luftraum für uns entdecken, dass es unten auf dem Boden so schlimm bleibt, wie es ist und alles dann nach oben ausgelagert wird, um unten nicht aufräumen zu müssen. Da möchte ich immer erst das Gesamtkonzept sehen. Eine Stadt fällt mir ein, das ist Bonn. Katja Dörner ist ja jetzt ja Oberbürgermeisterin geworden und die sieht das als ihr Highlight-Projekt. Ich habe mir da aber ehrlich gesagt noch nicht in der Tiefe mit beschäftigt. Aber das ist auf jeden Fall eine Stadt in Deutschland, die das vorantreibt, ja.
Die Drohne oder untenrum?
Nee, die Seilbahn.
Ah, okay. Ich finde Seilbahn auch ein super spannendes Konzept. Auch wenn es da ja schon Vergangenheit krasse Unfälle gab, wo man sich, wo es immer heißt, das ist super sicher, aber von so einem Ding runterfallen will man auch nicht. Es gibt in Berlin, in der Bundesgartenschau oder Landesgartenschau, gibt es ja auch eine Seilbahn, die du jetzt, glaube ich, öffentlich mit dem Ticket auch mitbenutzen kannst von der BVG. Das wollte ich unbedingt mal machen. Warst du da mal?
Nee, habe ich noch nicht ausprobiert.
Das ist, glaube ich, die einzige Seilbahn in Berlin, die ich so kenne. Wo du gerade gesagt hast, dass untenrum aufräumen, da erinnerte ich mich an ein Gespräch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die ist Architektin und Stadtplanerin. Und die sagte, okay, das ist ja vielleicht alles schön und gut, wenn irgendwann autofreie Innenstädte sind und so und dann da aber nur noch der Lieferverkehr fahren darf. Aber hast du mal geguckt, wie viele Autos von irgendwelchen Lieferdiensten bei uns vor der Tür stehen? Das sind auch 5 oder 6, einfach nur, weil sie Konkurrenten sind. Und wenn das so weitergeht, dann hat irgendwann jede Firma eine eigene Packstation irgendwo stehen. Die Deutsche Post mit der Packstation, Amazon mit der Box und so weiter. Dass das eigentlich auch mal langsam reguliert werden sollte. Dass es vielleicht eine Box mit einem Fahrzeug, die Dinger geliefert werden, damit die Städte nicht voll sind mit Hermes und Co.
Ja, ehrlich gesagt, wir nehmen ja hier gerade in der sogenannten Vorweihnachtszeit auf und ich bin immer mental belastet ab Anfang November, weil das Bling Bling und das Tröd Tröd losgeht und ich als introvertierte Person da mich schon gestresst fühle von den vielen Impulsen, die es da gibt. Aber was mich auch immer mental belastet, sind die Klebezettelarmeen an den Haustüren.
Holen Sie Ihr Paket bitte ab.
Oh, ja. Ja.
Also, die Deutsche Post sagt dann immer, in der Nachbarschaft 5 Kilometer weiter.
Ja. So weit, wie er werfen konnte, ja. Und das ist halt, hat ja zwei Seiten, ne? Einmal uns als Konsumentinnen, die wir da, warum auch immer, so eskalieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass alles, was online gekauft wird, auch online gekauft werden müsste. Ich habe auch Bock auf schöne Innenstädte mit tollen Geschäften, die nicht nur Kette sind. Aber auf der anderen Seite, genau was du auch sagst, ist natürlich einfach totaler Quatsch, dass jede Logistikfirma ihre eigenen Wege. Also ich habe letztens gelesen, Amazon ist mittlerweile der größte Paketzustelldienst geworden durch ihre eigenen Fahrzeuge. Und das ist immer so schön, weil die haben zum Teil sogar hier in Hamburg elektrische Antriebe, parken aber immer noch falsch. Also auch da ist es untenrum nicht aufgeräumt. Eine Freundin von mir arbeitet an so einem Projekt der autonomen Paketbox, dass die nachts die Standorte wechseln können. Und das finde ich schon interessant, weil man dadurch ja, also wenn wir ein bisschen uns mal zurücknehmen und sagen, okay, ich kriege halt nur Mittwochspakete, wäre ja vielleicht auch schon eine Möglichkeit. Und viele gehen tatsächlich im Ausland eher an die ArbeitgeberInnen ran. Also, dass du da, wo du arbeitest, die Box im Keller hast oder so. Also gar nicht mehr im öffentlichen Raum, was ich auch valide finde.
Ja, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Oder irgendwie pro Block. Ne? Also das könnte man sich ja auch gut vorstellen. In den USA gibt es diese autonomen Roboter, die teilweise auch Pizza für Domino's oder so fuhren oder ausfuhren. Und da habe ich jetzt gelesen, dass immer mehr Jugendliche anfangen, diese Dinger dann einfach umzutreten und zu knacken, um an diese Pizza zu kommen. Einfach weil Dominos draufstehen, natürlich ist da eine Pizza drin. Dass man sich auch, manchmal habe ich das Gefühl, gar keine Gedanken darüber macht. Was heißt es eigentlich, wenn kein Mensch mehr anwesend ist?
Du kannst es an allem, was wir teilen, sehen. Wir haben einfach im Vergleich zu asiatischen Räumen, die sehr behutsam mit Dingen umgehen, die ihnen nicht selber gehören. Da ist Carsharing eine ganz andere Geschichte als bei uns. Zum Teil wird Carsharing da auch wiederum genutzt, um einfach mal schlafen zu können. Das finde ich auch ganz lustig. Und hier in Deutschland geht es ja schon los mit der Büroküche. Da ist immer ein vergammelter Joghurt oder eine Banane, die laufen kann, weil irgendwer nicht darauf achtet, dass man das halt teilt und deswegen alle dafür Sorge tragen sollten. Also für mich ist es bis heute noch ein Rätsel, wie diese Leihräder oder Scooter in die Flüsse gelangen, weil die sind sackschwer. Also es müssen meiner Meinung nach auch zwei Leute wahrscheinlich machen. Und genauso ist es natürlich, deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, auch mit diesen Robotern, die gab es auch hier in Hamburg. Und in den poschen Stadtvierteln von Hamburg hatten die überhaupt keine Probleme. Da war ja immer so eine Begleitperson auch dabei. Aber wenn die über die Schanze oder Pauli gefahren sind, wurden die immer angesprayt, umgeworfen. Also hast du gleich auch gemerkt, okay, in den Stadtteilen sind die einfach nicht willkommen. Genau. Natürlich laufen die, in Anführungszeichen, auf den eh schon zu engen Gehwegen mit einer schlechten Qualität. Also es ist einfach Murks. Also wahrscheinlich müssen die ja sogar beheizt sein, denke ich gerade, ne? Wenn die Pizza nicht komplett kalt, die sind ja nicht sonderlich schnell.
Oder zumindest also, isoliert, ja.
Ja, find's irgendwie.
Aber das finde ich halt auch so krass. Da gibt's irgendwie auch schon erste Aktivistinnengruppen, die elektrische Autos so weit, sagen wir mal, austricksen, dass eine Person reicht, um auf der Straße sich hinzustellen oder eine Pappfigur, um einen ganzen Stau zu erzeugen, weil das autonome Auto niemals diese Person an- oder umfahren würde und dann einfach es viel leichter ist, einen Stau zu provozieren, als wenn dann jemand aus dem Auto aussteigt und die aufs Maul gibt. So, also jetzt mal ganz plakativ formuliert, ne? Ich habe echt manchmal das Gefühl, da kommen wir auch später noch zu, dass diese Verheißung der Zukunft, ja, alles wird super, dass das einfach nie passieren wird. Das hat mir auch schon bei einem anderen Gespräch. Der Kühlschrank, der für uns einkaufen geht, ist seit 30 Jahren nicht gekommen. Das autonome Auto, das uns von A nach B fährt, wird wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres kommen, wie wir uns das die ganze Zeit vormachen lassen.
Ich habe gerade, weil ich ja auch gerade dabei bin, das zweite Buch, da habe ich heute, ist es aus dem Lektorat zurückgekommen. Ich muss es mir jetzt anschauen und finalisieren. Und da habe ich tatsächlich verschiedene Schwerpunkte, unter anderem Adultismus, also die Diskriminierung gegenüber Kindern. Ist total spannend, auch in Sachen Mobilität und was wir denen da so an selbstbestimmten Leben einfach entziehen, indem wir so ein Erwachsenenleben bauen. Und ein zweiter Part, der mich selber aber auch super interessiert hat, war halt wirklich das autonome Fahren. Weil ich genau, was du auch eben skizziert hast, empfinde, wir haben immer diese Versprechung, die just around the corner. Genau. Das kommt auf jeden Fall in ein paar Jahren. Und dann lass uns doch auf diese tolle Versprechung warten, dann müssen wir jetzt auch nichts tun, weil wenn die Versprechung eintritt, sind ja eh alle Probleme gelöst. Und ich glaube da nicht dran und deswegen habe ich, weil ich ja auch sehr problembewusst bin, drei Männer befragt. Wie sie darauf schauen, das ist einmal jemand von so einer Consulting-Firma, der auch nahe an der Bundesregierung arbeitet. Es ist jemand, der technisch drauf schaut und so ein Digitalisierungsexperte. Und die haben alle drei gesagt, ach Quatsch, vergiss es. Also in der Geschwindigkeit, wie wir gerade so tun, dass es kommt, wird es nicht kommen. Und woran liegt das? Unter anderem daran, dass natürlich unsere deutschen Städte nicht diese Schachbrettstädte sind wie in den USA. Mhm. Und in den USA gehen die Menschen nun mal nicht zu Fuß und fahren Fahrrad. Ne? Da hast du viel weniger Kollisionsmöglichkeiten. Und das, was du gerade benannt hast, das sind die Street Safety Rebels, nennen die sich, glaube ich. Die packen auf diese autonom fahrenden Autos einfach diese Pylone, diese orange-weißen Dinger vorne auf die Motorhaube, zack, bleibt das Ding stehen. Und das sind halt Dinge, wo auch mittlerweile Versuche wieder eingeschränkt worden sind. Es gibt die ersten Verletzten, einen Toten, glaube ich, auch mittlerweile. Und natürlich mag es sein, rein statistisch, dass die irgendwann sicherer sein könnten als Menschen. Aber da will ich auch nicht wissen, wie ist denn die Übergangszeit? Also wenn ein Teil autonom fährt, ein Teil noch mit Menschen an Bord, also es wird ja nicht von jetzt auf gleich einfach da sein.
Ja, ja, nee, natürlich.
Und das sind natürlich Leute wie du und ich, die wir diese Fragen dann stellen, die totalen Partypooper, weil dann die Glitzerkanonen wieder ausgepackt werden und naja, okay, nee, dann machen wir jetzt nicht, dass wir hier alles mit Glitzer voll machen. Und dann merkst du, diese Fragen sind einfach noch nicht gelöst. Also ich habe auch immer so ein Gefühl, in Indien würde man zum Beispiel nie eine Kuh töten, ne, weil das einfach eine andere Wertigkeit, weil die Kuh da was Besonderes ist. Also wie regelt man das auch ethisch mit unterschiedlichen Systemen, die ja weltweit überhaupt nicht übereinander zu legen sind? Also es sind auch viel zu viele Fragen für mich ungeklärt. Und der einzige Hype, der darum gemacht wird, ist ja, dass es dann FahrerInnen los, also Personal kann gespart werden, Fachkräftemangel und so weiter. Aber ich finde, es darf ja nicht der einzige Grund sein, warum so eine Technik eingeführt wird. Und ja, da habe ich noch viele Fragezeichen.
Also ich meine, das Erste, was man ja automatisieren könnte, wäre wahrscheinlich eine U-Bahn.
Ja.
So, da gibt es keinen Gegenverkehr, jedenfalls keinen ungewollten. Und das frage ich mich, warum ist das bis heute nicht über die U4 in Nürnberg hinaus in Deutschland automatisiert worden? Und die These, die ich neulich gelesen habe, war, dass es einfach so viele FahrerInnen gibt, die auf einen Schlag arbeitslos wären, dass das auch, also wenn man das jetzt hochdenkt, ne, auf Straßenbahn, S-Bahn, Züge, dass das auch gesellschaftliche Umwälzung bedeutet. Und vielleicht, dass sogar auch jetzt die letzten Streiks sind der Lokführerinnen und Lokführer, solange es noch geht, aber dass das auch ein Grund sein kann, warum das so lange dauert. Weil man die sozialen Auswirkungen gar nicht absehen kann.
Ja, da wird halt auch wieder nicht systemisch gedacht, weil ich persönlich habe eine hohe Sympathie dafür, dass es immer noch Personal in den Zügen gibt und in den Waggons, weil das sorgt ja automatisch auch für eine soziale Sicherheit für marginalisierte Gruppen. Weil wenn wir, das habe ich ja auch im ersten Buch Autokorrektur ein bisschen hergeleitet, wenn wir weiterhin das System so einfach behalten, wie es ist, und dann ist es irgendwann autonom, dann bleiben Menschen natürlich im Auto oder kaufen sich, so sie denn das Geld dazu haben, ein autonomes Shuttle nur für sich, was alleine fährt sozusagen. Und das ist was, wo ich mich auch ein bisschen wundere, dass dann nicht, also ich wundere mich nicht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es schwierig ist, unter diesen ganzen Verkehrsverbünden und so weiter übergreifend zu denken. Aber ich würde mir diese soziale Frage überhaupt nicht stellen, weil da gibt's so viele Jobs, die wir immer noch brauchen in der Beratung, Einstiegshilfe. Also das könnte man ja umdenken. Und in skandinavischen Ländern meine ich auch, es ist schon relativ üblich, dass die autonom fahren. Und ich habe jetzt gelernt von der U5 hier in Hamburg, die soll auch autonom fahren, da ist sogar ein 90-Sekunden-Takt theoretisch möglich, ne?
Oder wird es dann trotzdem 10 Minuten bleiben?
Also wir haben hier das Versprechen vom sogenannten Hamburg-Takt, dass in 5 Minuten die Mobilität entweder zu dir kommt, die du brauchst, oder du kannst zu ihr gelangen. Und da brauchen wir natürlich solche Takte. Mhm. Das ist ja der Witz. In der U-Bahn gucken wir ja fast nie auf den Fahrplan, weil wir schienengebundenen Systemen ja auch viel mehr vertrauen als bereiften Systemen, weil das irgendwie psychologisch auch eine andere Sicherheit gewährleistet. Also das glaube ich schon, dass das kommt. Ich habe auch ganz viel immer geschmunzelt, dass die Leute denken, die Digitalisierung der Deutschen Bahn ist der DB-Navigator. Natürlich nicht. Infrastruktur und Züge müssen miteinander sprechen.
Ja, klar.
Und da kannst du natürlich, jetzt müssen die ja mit so einem krassen Sicherheitsabstand fahren, da kannst du auch ICE-Systeme ganz anders auslasten, ja, wenn du denn die Züge hast und das Personal.
Wenn du jetzt gerade sagst, dass irgendwie man braucht Menschen auch beim Mobilitätseinstieg, zum Beispiel für eingeschränkte Menschen. Ich bin in Berlin-Tegel mal mit diesem einzigen autonomen Bus der BVG gefahren. Und das war irgendwie auch, also als technisch interessierter Mensch war ich underwhelmed. Ja, also das hat mich jetzt nicht überzeugt, dieses Konzept. Und ich glaube, wenn du das erste Mal siehst und machst und so, das kann vielleicht was Besonderes sein. Aber ich wäre zu Fuß schneller gewesen, weil das Ding einfach ultra langsam ist. Ich brauchte doch eine Person, die den Rollstuhl festmacht, wo ich mich frage, warum muss der in einem autonomen Auto festgemacht werden, aber in einem Bus nicht? Also wo kommt diese Logik her? Wer hat da geschlafen beim Verkehrsamt, dass solche Regeln dann quasi gelten? Und wenn ich eine Person brauche, die mich da festschnallt, dann kann man auch einen Fahrer haben. Also dann verstehe ich den ganzen Win gar nicht. Und das Auto ist so klein, da passen entweder 8 Leute rein oder ein Rollstuhl. Und ich, also den Fight an der Schaltestelle will ich sehen. Sie bitte steigen wir alle aus, ich möchte jetzt hier mitfahren. So wird es ja nicht laufen, sondern eher, oh, schon wieder voll, muss ich auf den Nächsten warten. Und dieses auf den Nächsten warten funktioniert nur, wenn er nur alle 90 Sekunden kommt.
Ich glaube, so und so, das ist halt immer noch nicht geschafft. Das ist ja auch mein Punkt und das ist auch, warum ich mit meiner Arbeit nicht reich werde, weil ich ja intersektional denke und einfach gucke, wen vergessen wir gerade wieder oder wer ist gerade wieder nicht mitgedacht. Und das macht natürlich so einen Entwicklungsprozess langsamer, aber meiner Meinung nach auch besser. Also ich habe einen hohen Glauben tatsächlich daran, dass diese On-Demand-Rufbus-Systeme eine richtig gute Lösung sind. Das ist, wer das nicht kennt, man ruft per App oder Telefon ein Fahrzeug. Das Versprechen ist, es ist in 10 Minuten bei dir. Du hast nur noch virtuelle Haltestellen, was manchmal auch barrierefreier sein kann, als wenn man irgendwelche baulichen Maßnahmen hat, weil man halt die Haltestellen dahin bringt, wo die Nachfrage auch ist. Und dann teilst du dir die Fahrt mit Leuten, die denselben Fahrtweg haben, die aber vielleicht woanders aussteigen. Und diese Dinger, die ich begleite, sind ad hoc barrierefrei gewesen, teilelektrisch immerhin, weil mit dem London-Taxi gemacht, was ja die Auflage hat, immer auch einen Rollstuhlplatz dabei zu haben. Und das könnte man super gut als Lückenschluss nehmen. Und das ist, glaube ich, sogar was, wo im ländlichen Raum es auch nicht schlimm wäre, wenn für bestimmte Bevölkerungsgruppen das Ding nur mit 30 km/h fährt. Also es ist dann ja weit über der Fußgängergeschwindigkeit. Und du hast die Anbindung an den nächsten Bahnhof oder so. Aber diese Geschichte, da habe ich gelernt, flächendeckend in ganz Schleswig-Holstein kostet sowas 15 Millionen Euro im Jahr, was ich super billig finde, im Vergleich zum Dienstwagenprivileg mit ein paar Milliarden. Das wird halt nicht angefasst. Und ich habe in der Beschäftigung jetzt mit dem zweiten Buch auch nochmal in diesen Straßenbahnskandal der USA geguckt, wo Continental und General Motors, also ein Autoreifenhersteller und ein Autohersteller, Straßenbahnen ja aufgekauft haben. Die hatten ein richtig geiles Straßenbahnsystem in den USA, was kaputt gemacht worden ist durch diese Lobby. Und die Leute mussten dann Auto fahren. Und das fand ich immer so ganz entsetzlich, weil da gibt's diese Bilder, wo die Straßenbahnen so aufeinander gestapelt liegen. Also da blutet einem das Herz. So krass haben wir es hier in Deutschland nicht gemacht. Aber ich finde, der Weg ist ein ähnlicher. Mhm. Also irgendwie werden uns immer wieder Alternativen zum Auto, die es ja gibt, verunmöglicht.
Die Bahn war mal pünktlicher, ne?
Genau. Ja. Ja. Und die Verunmöglichung kommt ganz oft auch über diese Kostendebatte, weil immer nur das Neue hinterfragt wird. Also die Eskalation gegen 150.000 E-Scooter in Deutschland versus 49 Millionen Autos in Deutschland, verstehe ich bis heute nicht. Aber merkt, dass wir so dran gewöhnt sind, in diesem Autosystem zu leben, dass sogar Menschen, die gar kein Auto fahren können, das Autosystem verteidigen.
Dein erstes Buch, Autokorrektur, das zweite ist raus aus der Autokratie, kommt jetzt bald in den Handel. Was ich mich immer gefragt habe bei beiden Büchern, wie schaffst du es, optimistisch zu bleiben?
Also meine Eltern wohnen im Emsland. Da wurde ja ein Atomkraftwerk abgeschaltet und das ist jetzt in mir drin. Ich nenne das Gerechtigkeitskraftwerk.
Das Kernwasserwunderland, oder was?
Das macht mich glücklich und ich strahle immer.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, ich wurde selten so oft danach gefragt wie in diesem Jahr, weil in diesem Jahr ich auch wirklich sowohl familiär als auch beruflich als auch mit krasser Hate Speech zu tun hatte. Und ich kann ja einfach verraten, ich war 2-3 Mal, habe ich gedacht, ich lasse das jetzt einfach. Warum zur Hölle tue ich mir das an? Naja, und dann ist es ähnlich wie bei dir, denke ich mal. Am nächsten Tag denkst du, ja, was mache ich denn stattdessen? Und dann siehst du wieder irgendeine Ungerechtigkeit und dann fährst du Bus und merkst, was da nicht funktioniert und wer da wieder nicht einsteigen kann oder was auch immer. Ich musste dieses Jahr umarmen, dass ich keine Wahl habe. Und da kann man sich jetzt drüber lustig machen, weil ich jetzt nicht wieder zurück in so einen 9-to-5-Konzernjob mit sechsstelligem Gehalt gehen kann, den ich mal hatte. Aber ich merke einfach, dass ich total bei mir bin in diesem Tun, weil ich wirklich einfach jetzt ein Leben habe, wo ich mit Menschen wie dir verbunden bin. Gestern saß hier Caro Rakete und wir haben uns ein bisschen supported, sie mit ihrer Arbeit für die Linke, und haben uns ausgetauscht. Und ich glaube, das ist der Optimismusmacher sozusagen für mich. Das sind Menschen, die an ganz anderen Themen vielleicht arbeiten, die aber auch im besten Sinne unerbittlich sind und immer nerven und immer auch reingehen in den Fight. Und ja, ich habe keine Wahl. Also das muss man auch ehrlich sagen. Ich möchte, dass sich das verändert. Ich habe jetzt gerade eben noch einen Post abgesetzt mit dem zweiten Artikel Grundgesetz, dass ich ja eigentlich ein Recht auf freie Entfaltung habe und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da habe ich die offene Frage gestellt, ob das im Mobilitätssystem beides gewährleistet ist.
Mhm. Okay, da kann man ja schon ahnen, was passieren wird. Wir hatten beide in unserem Podcast zu Gast der Tadjo Müller. Mhm. Und der hat ja schon irgendwie auch ziemlich, also der hat ja ganz schön auf die Kacke, wenn der quasi mal rausgeht und so. Und ich fand das irgendwie geil. Mhm. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mich mit dem auszutauschen und auch so diese, wie heißt man denn, diese Arschlochgesellschaft mal zu beleuchten und auch zu gucken, wie können wir denn den Menschen, die vielleicht willens sind, sich anzupassen und oder zu verändern, bei dieser Trauerarbeit, weil das ist ja wirklich Trauerarbeit, dabei zu helfen, das Auto abzugeben und sich auf etwas Neues einzulassen. Hast du da Ideen, jenseits von, oh, wir müssen mehr Geld ausgeben und die Politik verändern, wie man einzelnen Menschen Mut machen kann, direkt jetzt auf gleich ein Auto vielleicht mal eher stehen zu lassen?
Also das wird tatsächlich, der letzte Part vom Buch wird sehr individuell sein. Da erzählen Leute, dass sie Autokorrektur gelesen haben und dann einfach mal versucht haben, ohne Auto zu leben. Und sich aber versprochen haben, als Paar oder als Familie oder als Einzelperson, wenn das total scheiße läuft, dann darf ich auch wieder ein Auto anschaffen. So sozusagen noch diese Backdoor nicht ganz geschlossen. Und da ist zum Beispiel eine Familie, drei Kinder, Vater, Mutter, also fünfköpfige Familie im ländlichen Raum, die das bis heute ohne Auto machen. Und Da hoffe ich, das ist ja der Wunsch auch. Ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben so schnell, weil es auch ehrlich gesagt nicht so, also es ist manchmal ganz schön spaßbefreit. Aber da hoffe ich wirklich, dass die Leute sehen, es gibt diese ganzen Lösungen. Also im ersten Bereich von Autokratie gehst du wirklich durch diese Zustandsanalyse und du denkst, oh mein Gott, warum machen wir das? Aber im zweiten Bereich lernst du die Leute kennen, die autofreies Gent geschaffen haben, die in Wien die Dinge verändert haben. Carlos Moreno, der Paris verändert, bis hin nach Nordhorn, wo ein Stadtbaurat den Radanteil auf 41% gebracht hat. Also es geht wirklich alles. Und ich glaube, da können sich, wenn Menschen mit diesem Willen, ich möchte was verändern und das Buch lesen, findet jeder einen Ankerpunkt, wo man ansetzen kann. Sei es, dass du deine Bürgermeisterin nervst und sagst, hier in Nordrhein-Westfalen gibt's diese Lösung, warum haben wir die nicht? Oder sei es, dass du, was ich ja immer wieder sage, setzt euch nicht in die Bahn und beschwert euch, wie scheiße die Bahn ist, sondern werdet laut, schreibt Leserbriefe, schreibt Volker Wissing. Dieses Ertragen von einem unhaltbaren Zustand, ich versteh's nicht. Also da haben wir gegen ganz andere Sachen schon Wut entwickelt. Und Wut ist auch für mich was Positives. Und da reiche ich sofort Menschen die Hand. Also mich kann auch jeder ansprechen, ob ich eine Idee habe. Das passiert ja durchaus auch. Und ich weiß auch um die Trauer. Bei mir ist es halt die Trauer jetzt auch nach COP28. Wir reden gerade, als das so ein paar Tage her ist, wo die Leute in Deutschland so unglaublich gefeiert haben, was da passiert ist. Und ich habe nur gedacht, wollte ich mich verarschen. Also ich verstehe das, dass man diese Hoffnung generieren will, dass man ein positives Mindset, bla bla bla. Aber wir müssen auch mal anerkennen, da haben Menschen von diesen Inselstaaten weinend gestanden, als das so, und die OPEC lobt den Abschluss, muss ich wahrscheinlich auch nicht kommentieren. Also da, glaube ich, gehört einerseits eine Ehrlichkeit zu einem selbst, also jedes Mal zu fragen, warum nehme ich jetzt das Auto? Ist es Bequemlichkeit oder weil wirklich irgendein anderer Grund dafür spricht. Da einfach ehrlich sich selbst mal machen und vielleicht den einen oder anderen Weg. Also was die Leute immer missverstehen ist, ich will doch nicht, dass ihr morgen eure Autos verbrennt, sondern behalt das Auto erstmal, aber überleg wirklich mal ein bisschen, weil du machst in dem Moment, wo du Auto fährst, anderen Leuten Probleme. Es ist nun mal so. Und da ein bisschen bewusster mit diesem Konsum von Auto, der uns natürlich unwahrscheinlich leicht gemacht wird. Exklusive Hinstellmöglichkeiten, exklusive Fahrspuren, exklusive Privilegien, auch in Geld. Aber da vielleicht so ein bisschen ein Mindset zu entwickeln, ich reduziere es zumindest. So ähnlich wie manche Leute vielleicht in Anführungszeichen nur vegetarisch geworden sind jetzt über die letzten Jahre. Das ist schon mal ein erster Schritt, der anerkennenswert ist, finde ich.
Was würdest du sagen, sind deine größten Erfolge im Kampf für eine gerechtere Mobilität? Ich hätte beinahe gesagt gegen das Auto, aber dir geht es ja gar nicht darum, ne, sondern für eine bessere Mobilität.
Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist auch wirklich immer wieder, das macht mich sehr müde, dass ich überall immer als die größte Autohasserin, also auch letztens bei einer Vorlesung, die ich gehalten habe, hat das der Prof auch mit so einem Augenzwinkern, aber ich merke, wie ich so ad hoc denke, oh, jetzt kurz ein Nickerchen. Weil ich das so, ach, ich finde es auch nicht mehr lustig. Also ich habe hier einen Stiftungsvorsitz übernommen von der Hochbahn hier in Hamburg und da hat die Mopo getitelt, Deutschlands Autohasserin Nummer 1 übernimmt Hochbahnstiftung. Und so ein unmögliches Foto von mir da wieder drunter. Also ich bin es einfach leid. Manchmal reagiere ich auch wirklich schroff, weil ich habe überhaupt nichts gegen das Auto. Ich habe gegen die Privilegien was. Ich habe was dagegen, dass 8 Leute jeden Tag im Straßenverkehr sterben. Dass es einfach so normal ist, wie so ein Kult. Und ich glaube, mein größter Erfolg liegt immer darin, wenn Leute mir sagen, scheiße, Katja, seitdem ich dir folge, seitdem ich das Buch gelesen habe, seitdem ich deinen Podcast höre, ich kann nicht mehr das ungesehen machen. Da sind wirklich überall Autos. Mhm. Und das haben die vorher nicht gesehen und die haben vorher auch nicht diese Ungerechtigkeit gesehen. Was mich sehr berührt hat, war, ich habe sogar Leserinnenbriefe auf das Buch bekommen, unter anderem von einer rassifizierten Frau in Berlin lebend, mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann, die will nicht Auto fahren. Und sie sagt aber, eigentlich wäre es besser, weil ich jeden Tag Rassismus erfahre auf den Straßen von Berlin. Und andererseits hat sie aber einen Mann, der vor 3 Jahren hier nach Deutschland geflüchtet ist, der unbedingt diesen BMW fahren möchte. Weil er hofft, wenn er diesen BMW fährt, ein dickes Auto, dass er anerkannter ist in unserer deutschen Gesellschaft. Und sie hat mir geschrieben, du hast mir mit deinem Buch erlaubt, dass ich wütend sein darf. Weil ich habe immer mich hinterfragt, dass ich so wütend bin und warum bin ich das, weil alle anderen wollen ja Auto fahren. Und das sind so Momente, wo ich richtig, richtig, ja, beseelt bin und natürlich die 100 Interviews, die ich mit euch geführt habe fürs erste Buch, da waren ja alle hinterher so kleine Verkehrswende-Aktivistinnen beim guten Twitter. Alle waren sauer und haben irgendwie anerkannt, so scheiße, was ist hier eigentlich los? Und das ist schon was, wo ich merke, wenn was in Bewegung gerät, ist es immer gut. Und ich glaube, ich zeige den Leuten auf, dass man Dinge hinterfragen darf, vor allen Dingen den Status quo.
Ich finde das total spannend, weil im Prinzip, du hast es vorhin auch schon in anderen Worten gesagt, ist das Auto so eine Art Religion geworden. Ne? Und wir hinterfragen gar nicht mehr, wofür das Auto eigentlich da ist, um Mobilität zu erzeugen. Und die kann man ja auch anders erzeugen. Also du musst nicht an Gott glauben, du kannst auch an was anderes glauben oder gar nicht glauben und trotzdem glücklich in der Welt sein. Aber die Leute reagieren ja so, als ob man ihnen ihren Glauben abspricht. Ne? Und das hat mich wirklich schockiert, wie da auch der Hass auf jeden niederprasselt von Leuten, wo man denkt so, ist das jetzt wirklich dein Problem? Es geht mir echt nicht in den Kopf. Und wenn ich durch die Stadt fahre, fällt mir seit mindestens 10 Jahren auf, dass die Autos größer werden. Also der Mini ist kein Mini mehr, ja, sondern ein BMW. Und zwar ein SUV-BMW, wo man sich auch fragt, warum? Also klar, man will höher sitzen und so weiter und so fort.
Aber da frage ich mich, warum ist Autoindustrie nicht so clever und macht einfach höhere Sitze? Also das ist für mich so, wo so
ja, entweder das, genau. Ja, entweder das. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Autos zwar größer sind, aber du hast gar nicht mehr Platz. Also trotzdem sind die Kofferräume irgendwie nicht optimal. Trotzdem hast du immer noch keinen Klapptisch hinten. So alles so, weil ich denken würde, ja, dann brauchst du halt auch wie einen Zug, wo es einfach bequem ist. Aber am Ende sind sie einfach nur das Gleiche in groß. Und du brauchst mehr Platz, anstatt dass du mehr Platz hast.
Und du merkst vor allen Dingen auch, dass die Leute nicht mehr wissen, wann ihre Autos aufhören. Also ich habe eine Zeit lang, ich bin eingestiegen ins Carsharing hier Car2Go, das waren Smarts. Das war super genial, weil du konntest den Smart überall parken. Das hast du immer noch unterbekommen. Die letzte nach dieser Fusion auch von DriveNow und Car2Go die letzte Carsharing-Fahrt war mit so einem krassen SUV, wo ich gesagt habe, warum haut ihr hier in Hamburg-Eimsbüttel so einen Trümmer ins Carsharing? Und dann hatte ich, also mein Use Case, als meine Katze noch lebte, war halt immer Katzenstreu holen, den großen Sack. Das machst du auf dem Fahrrad mal eben nicht so. Da habe ich immer mir ein Carsharing-Auto geholt. So, und dann war dann die Parksuchzeit schon so viel länger als die Fahrzeit. Und ich musste mir einen Zacken aus meiner Krone brechen und einen Typen fragen, kannst du mir helfen, das einzuparken? Weil ich hatte gefühlt 800 Kameras, 14 Pieptöne. Ich habe nicht hingekriegt, dieses Ding zu parken. Und da habe ich so gedacht, das ist genau das, was ich auf dem Rad erlebe, dass teilweise ja ich sogar einen Spiegel an den Oberarm bekomme. Die Leute wissen nicht, wo ihre Karren aufhören. Die haben überhaupt kein Gefühl dafür. Mhm. Deswegen werden auch ständig irgendwelche Sachen angefahren, glaube ich, weil die das gar nicht so einschätzen können. Und du hast ja auch schon so Erfahrungen mitgemacht. Es ist einfach nicht mehr im menschlichen Maß. Es ist unmenschlich.
Aber sind diese Car2Go und der DriveNow-Geschichten nicht eigentlich ein Upselling für Autos gewesen?
Sind sie definitiv, deswegen sind die auch wieder ausgestiegen.
Ne, also weil, klar, sind die Autos dann groß, damit du das rote Auto auch magst.
Und dann irgendwann denkst, ach, eigentlich wäre es schon geil, wenn ich selber so ein Ding hätte. Ja, klar.
Genau.
Es war eine rollende Werbeanzeige.
Für die du auch noch bezahlt hast.
Ja.
Gehen denn solche Sharing-Konzepte in der Summe auf? Also ist das wirklich ein Geschäftsmodell oder ist das alles noch größtenteils, sagen wir mal, Investitionen von Firmen in der Hoffnung, irgendwann Gewinn zu machen?
Das ist ja dieses Henne-Ei-Ding, ne? Ich sag immer hier, ich wohne ja in Hamburg-Eimsbüttel. Das ist der am dichtesten besiedelste Stadtteil von Hamburg, weil die Hipster hierher ziehen, wenn sie Kinder gezeugt haben. Und dann kaufen sie sich aktuell einen Bulli, weil sie zweimal an die See im Jahr fahren. Also sie stellen ein Mini-Haus vor ihre Wohnung. Und dann frage ich mich, warum darf man Hobbymaterial im öffentlichen Raum bevorraten? Also wer sich 80.000 Euro für so eine Karre leisten kann, so viel kosten die Dinger neu, der hat doch wohl auch das Geld für einen Stellplatz. Brauche aber natürlich nicht. Also ich kann das ja nicht anklagen, weil es ist legal. Also die Frage, ob Carsharing zu einem Geschäftsmodell werden kann, stellt sich erst, wenn die Privilegien vom Auto fallen. Wenn du zum Beispiel nur mit Carsharing-Autos hier parken darfst, dann ist das ein ganz anderer Use Case, als dass ein Typ oder eine Frau ein Auto hat und dann denkt, ja gut, dann lasse ich das halt immer einmal in der Woche bewege ich das und das ist ja irgendwie auch günstig, weil die rechnen das ja auch mal falsch. Und ich bin totaler Fan von Cambio Carsharing, die kommen aus Belgien, sind aber auch jetzt sehr verbreitet in Deutschland. Die haben auch hier in Hamburg Stellplätze und zwar feste Stellplätze. Also da hast du keinen Parksuchverkehr und die haben vom kleinsten Auto bis zum Transporter alles. Und ich feiere manchmal, ich bin jetzt ewig nicht mehr gefahren, aber ich feiere immer, wenn die 100.000 und mehr Kilometer auf dem Tacho haben. Weil es einfach zeigt, es ist ein Ding, was sich einfach amortisiert, sowohl in den Ressourcen, die es verbraucht hat. Also die Dinger sehen dann halt von Transporter, das ist halt so Umzugswagen. Und das kann natürlich ein Geschäftsmodell werden, wenn das halt Zonen gibt, wo nur diese Art von Fahrzeugen parken dürfen.
Ja. Aber das heißt, ShareNow macht noch keinen Gewinn.
Also ich glaube überhaupt nicht, dass es so berechnet wurde. Ich glaube, es war halt so ein bisschen dieses Feigenblatt. Vor ein paar Jahren, kannst du dich bestimmt auch erinnern, nannten sie sich ja noch Mobilitätsdienstleister. Da wollten sie ja irgendwie alles Mögliche möglich machen. Ich glaube, das ist kein Geschäftsmodell. Also Cambio lebt auf jeden Fall, aber nicht in dem Sinne, was die Autoindustrie an Umsätzen gewöhnt ist. So. Ich glaube, das ist so ein Zusammendenken und ich sehe vor allen Dingen ganz viele Chancen und da gehen die Konzerne aber nicht hin im ländlichen und suburbanen Raum. Ne, das ist ja was, wo die gar nicht ihre Angebote haben, weil sie sagen, es lohnt sich nicht. Und wenn man da aber Modelle finden würde, dann kann sich sowas auch lohnen, auch im Sinne von Daseinsvorsorge und vielleicht sogar als Teil vom ÖPNV.
Also, dass es dann quasi eingebettet wird innerhalb des Verkehrsverbundes. Ja. Was ich mich gefragt habe, ich war neulich in Hamburg. Und hab mir die Moja-App installiert, weil ich gelesen habe, dass die jetzt auch 3 barrierefreie Autos haben. Es wäre auch eins gekommen, wenn es nicht kaputt gewesen wäre. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass ein Privatunternehmen ein eigenes Busnetz baut in einer Stadt, die schon ein Busnetz hat und das völlig okay ist, aber nicht barrierefrei ist? Also das war ja Volkswagen. Und das Gleiche passiert in Hannover. Und es ist einfach ein paralleles System daneben gebaut, anstatt es vernünftig gemeinsam zu denken.
Ja.
Obwohl es von der Stadt erlaubt wurde, hätte man sie auch verpflichtend machen können, das gemeinsam zu denken.
Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil ich das irgendwie auch verstehen kann, weil das Bittere ist ja, dass du kapitalistisch organisierte Unternehmen anders auch nicht kriegst, als wenn du ihnen Privilegien einräumst. Aber ich habe mich schon geärgert. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich benutze Moja, wenn ich faul bin oder mal wieder Hüftschmerzen habe und nicht lange laufen will. Also ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich Moja nutze, andere Möglichkeiten im Nahverkehr, bin dann aber einfach faul. Und
gut, aber wir hätten auch ein Taxi nehmen können oder ein Uber.
Ja, ist halt billiger. Ja, also das ist halt absurd. Der Weg, den die jetzt einschlagen, ist der richtige. Die haben jetzt auch in Randgebiete von Hamburg Moja gebracht und das soll dann auch nicht mehr konkurrenzierend irgendwann sein. Aber natürlich hast du recht, man hätte es auch von Anfang an richtig machen können. Da ist aber immer die Aussage, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, denen musst du schon Dinge bieten und so weiter. Aber wo ich wirklich mich richtig aufgeregt habe, war halt, dass die das nicht barrierefrei hinkriegen. Also ich habe teilweise ältere Menschen, die mit einem Stock gehen oder einem Rollator wie so Wale in das Ding ziehen müssen, weil die Einstiegsstufe ist so krass hoch und die Fahrzeuge, es sind übrigens glaube ich 15 und nicht 3, immerhin bei einer 400er Flotte, die jetzt gemacht worden sind. Ich rede ja mit den FahrerInnen auch, ne, weil ich ja auch neugierig bin, wie die das so finden. Und die sagen halt, das sind nicht unbedingt beliebte Dienste, weil durch den Einbau dieser Rampe, da machst du übrigens alles zu. Also du machst eine Straßensperrung, ne, wenn du mit diesem viel zu großen Gerät,
ja, genau,
dann klappt hinten die Rampe raus. Ja. Das dauert auch alles ewig. Also da gibt's ja auch clevere, also das London-Taxi ist ja total smart, einfach mit der Rampe und gut ist so. Da sagen mir die FahrerInnen, das ist nicht unbedingt der beliebteste Dienst, weil die haben eine kleinere Batterie, weil die Rampe nimmt halt Platz für die Batterie weg. Und man muss tanken, also laden, manchmal sogar während des Dienstes. Und das Tanken wird aber nicht bezahlt.
Ach, krass.
Und das sind alles so Dinge.
Aber da muss man es halt umlegen. Also
ja,
das verstehe ich halt nicht.
Ich verstehe es ja auch nicht. Und das ist ja auch was, da kann man jetzt auch vom Lokführerstreik halten, was man will. Es geht darum, einfach sichtbar zu machen, das sind systemrelevante Berufe. Also mit einem krassen
Total.
Fachkräftemangel. Und da gab es auch heute so einen Artikel, der so ein bisschen die Gehälter verglichen hat und hat aber natürlich nur das Gehalt Bus-Bahn-Fahrer verglichen. Natürlich sind die Lokführer da besser, aber wenn du in Richtung Piloten guckst, ne? Also die tragen die gleiche Verantwortung, muss man einfach mal sagen. Also ich will nicht einen Bus 8 Stunden durch Hamburg fahren. Ich würde nach einer Stunde sagen, ey Leute, macht euren Scheiß, hier ist
die. Macht euren Scheiß allein.
Ja, das war halt schon der Pain. Und sie haben halt auch Geld bekommen von der Stadt in der Pandemie für die Leute, die zu den Krankenhäusern als dort Arbeitende kommen sollten. Also da kriegen sie auch noch Geld für Sachen, die öffentliche Nahverkehrsunternehmen selbstverständlich machen müssen. Öffentliche Nahverkehrsunternehmen müssen auf Barrierefreiheit achten. Auch da gibt's natürlich noch Lücken im Plot, aber da ist es vorgeschrieben. Und das hat mich einfach geärgert, weil das ist sowas, was ja auch das hat ja nicht nur mit Menschen im Rollstuhl zu tun, das ist auch Altersdiskriminierung, das ist Krankendiskriminierung. Auch ich mit meiner Hüfte bin froh, wenn ich nicht so krasse Stufen steigen muss und so. Aber das ist ja genau das, was wir am Anfang thematisiert haben. Ich möchte erst das Basissystem gut haben und dann können wir auch meinetwegen über Flugtaxis reden, wo die vielleicht Sinn machen sollen. Paris hat zum Beispiel ja jetzt ein Referendum gemacht, dass die E-Scooter im Sharing raus sind aus der Stadt, macht aber den Volocopter für die Olympiade. Wo ich so denke, da steht doch auch wieder irgendwie ein Fragezeichen auf dem Kopf. So.
Bei diesen Drohnen frage ich mich immer, was passiert eigentlich, wenn so ein Ding runterfällt und jemandem den Kopf absäbelt? Also das ist ja, das ist passiert.
Ja, und du kennst doch Leute, die Auto fahren und bei Fastfood-Sachen, ne, also das aus dem Fenster schmeißen. Und all. Aber das sind halt so Sachen, da empfehle ich auch immer Quality Land von Marc-Uwe Kling, der diese zeitnahe Dystopie so zeichnet, wo man zwischendurch immer so, haha, und dann denkt man, das könnte wirklich
vielleicht
kommen.
Doch, ja, genau. bei diesen ganzen Systemfragen, ne, die du ja immer wieder aufwirfst, hatte ich neulich ein Gespräch mit einem guten Freund, der Verkehrsplanung studiert hat, und der meinte, bei allem Hass, den man auf Volker Wissing haben kann, und er ist wirklich weit entfernt von FDP und CDU, ist er aber gerade der Verkehrsminister, der am meisten ausgegeben hat für die Bahn, weil einfach Jahrzehnte wahrscheinlich nichts ausgegeben wurde.
Ja, es ist nicht wirklich die Kunst. Ein Applaus.
Genau, Alter. Sodass man das auch schon irgendwie nicht wertschätzen, aber sehen kann. kann. Und er sagt, das Problem ist gar nicht, dass es kein Geld gibt, weil Geld ist da, ne? Ob es in den Straßen steckt, in den Autos oder was auch immer, Geld ist da. Es wird auch bewegt, das Geld, nur eben oft in die falschen Stellen, sondern dass er halt glaubt, dass die Deutsche Bahn auf Milliarden Investitionen Gelder hoffen kann, die kommen, aber es einfach nicht umgesetzt bekommt teilweise, wegen Zulassungen, wegen Regularien. Plötzlich dauert Stuttgart 21 doch 400 Jahre länger und so. Dass wir in Deutschland scheinbar auch nicht mehr in der Lage sind, schnelle, pragmatische Innovationen zu machen.
Ja, beziehungsweise auch da wieder systemisch zu denken. Da kann ich gerne mal aus Österreich berichten. Da bin ich ja bei Leonore Gewessler, die ja das im Vergleich zu Robert Habeck wirkliche Superministerium hat, weil sie auch Verkehr hat als Klimaschutzministerin. Also die haben es in Österreich richtig gemacht. Das war nämlich der größte Fehler. Das müssen wir auch jetzt mal wieder anerkennen, dieses Verkehrsministerium nicht in Dinge von Klima auch zu denken. Die eskalierenden Emissionen zeigen das ja auch. Die hat so eine Art Moratorium gemacht, ein Jahr lang alle Großbauprojekte an.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gehalten und hat die, was bei uns die Autobahn AG ist, oder Autobahn GmbH, ihr Ministerium und Wissenschaft gebeten, geht mal alles durch im Rahmen und im Hinblick auf unsere CO2-Ziele. Welche Projekte sollten wir voranbringen und welche sollten wir vielleicht auch nicht mehr tun? Und da kam natürlich raus, Autobahntunnel abgesagt, Autobahn abgesagt. Da wird Personal frei, Ressource frei, Geld frei. Auch in planerischer Hinsicht hast du einfach Menschen, die physisch frei werden und die du dann auf ÖPNV und Radverkehr umschwenken kannst. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Planung von solchen Infrastrukturprojekten so divers ist, dass man nicht auch das machen kann. Und das ist was, wo ich dann leider doch ein bisschen ein Fragezeichen dran mache an diesen wirklichen Willen der Veränderung in unserem Verkehrssystem, weil das ist ja, wie du schon sagst, nicht nur Geld, sondern auch Wille und auch mal Gegenwind aushalten, weil du musst als Politikerin eine Führungskraft sein. Und eine Führungskraft ist halt auch mal unbeliebt, weil sie ihren Kurs hat. Und Leonore Gewessler hat Zeitpunkt X, da wollen die dekarbonisiert sein und hat das in Meilensteinschritten zurückgerechnet, wo müssen wir wann wo stehen. Und wenn wir uns da alle 3 Monate treffen, kriege ich mal das große Heulen, dass wir da in der Meilensteinplanung gucken, wo ist grün, wo ist gelb, wo ist rot, wo müssen wir nacharbeiten, und ich sehe diesen Plan noch nicht mal in Deutschland. Dieses Dekarbonisierungsziel im Verkehr zu erreichen, sehe ich nicht. Und das sollte ja eigentlich unser Führungsinstrument sein, dieses CO2. Dann hätte man nämlich die Begründung für alle möglichen Dinge, keine 100 Autobahnprojekte jetzt durchzupeitschen, sondern dann würde man sagen, nee, das bringt's nicht, wenn wir jetzt mit Beton bauen, größter CO2-Emittent auch, dann schaffen wir unsere Ziele nicht. Aber so denken wir ja leider nicht. Und ich will auch gerne anerkennen, dass da jetzt viel passiert in Sachen Finanzierung, aber wenn die Orga dahinter nicht stimmt oder auch einfach Personalmangel ist, dann nützt dir auch Geld nichts.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber woher kommt das? Woher kommt das, dass Deutschland sich da selbst im Weg steht? Also wir können uns ja nur selbst verantwortlich machen.
Ich vergleiche viele Dinge, die in diesem Autosystem passieren, mit einer Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist ja nichts, was du dir jeden Tag so unbedingt bewusst machen willst.
Du meinst, weil Österreich keine Autofirmen besitzt?
Ja, also die haben zwar eine große Zulieferindustrie, glaube ich, aber die haben halt nicht diese deutschen Marken. So. Und wir sind auf Europaebene für Volkswagen lobbyieren gegangen. Also da haben mich mit diesem Verbrenner aus, ne, dass da E-Fuel betankte Autos noch fahren sollen. Warum? Ja, um die Verbrennertechnologie aufrechtzuerhalten. Und da haben mich Leute, die ich aus dem Europaparlament kenne, haben mich teilweise kontaktiert und haben gesagt, was ist da bei euch los? Wie kann es sein, dass die kleinste Partei da durchlobbyiert und an Dinge, die schon beschlossen sind, die jetzt eigentlich nur durchgewunken werden sollen, nochmal Fragezeichen macht? Und da habe ich ja in einem der letzten Podcasts Anna und Christoph eingeladen, Anna von den Grünen im Europaparlament und Christoph von den Gelben, also von der FDP. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz interessante Folge. Erstens gibt es Diskurs endlich mal. Also ich mag halt streiten. Auf dem Weg kommen wir ja nicht weiter, wenn wir alle nur uns selber toll finden und bei den anderen nicht zuhören. Aber da merkst du schon, dass da in Sachen Bahn zum Beispiel eine große Einigkeit herrscht.
Was hast du denn von dem Gelben gelernt?
Also tatsächlich habe ich ihnen drei Aufgaben vorab, auf die sie sich vorbereiten sollten. Technologieoffenheit hatte ich, E-Fuels und Bahnsysteme. Und von dem Herrn der FDP, also von Christoph, habe ich gelernt, dass der zum Beispiel als ein jüngerer Politiker durchaus anerkennt, dass die bisherige Verkehrspolitik überhaupt nicht technologieoffen war. Da habe ich nämlich drauf festnageln können, dass ich es sehr befremdlich finde, dass jetzt von Technologieoffenheit geredet wird, wo wir so abhängig sind vom Auto. Das war ja vorher dann anscheinend nicht so. Und da kommen wir zurück zu deiner Frage. Wir haben die Solarbranche kaputt gehauen, wir haben die Windkrafträder, die wir hier hatten, kaputt gehauen, Batterietechnik, Warta und so weiter, wie sie alle hießen, kaputt gehauen. Wir hatten mal das beste Straßenbahnsystem der Welt, das beste Bahnsystem der Welt und sind von diesen ganzen Führungspositionen zurückgetreten, um nur noch in dieser Autobranche führen zu können, was ja auch nicht schädlich ist. Aber wenn du dich natürlich nur noch auf ein Bein hinstellst, dann bist du ganz schön kippelig. Und das merken wir jetzt gerade, denn die Kaufkraft von Deutschland ist natürlich sehr verankert in dieser Branche, weil die sehr gut bezahlt werden. Also da geht es ja nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um Konsumkraft, die in dieser Branche steckt. Und um 118.000 Jobs, die in dieser erneuerbare Energiebranche unter Altmaier verschwunden sind, hat keiner geweint. Ne, aber im Moment wird um jeden Arbeitsplatz, und das ist ja auch schon wieder so unmenschlich, das halt als Arbeitsplatzdebatte zu machen. Ich habe zwei Veranstaltungen in Wolfsburg, also in der Höhle des Löwen, weltweit größte Autowerk, gehabt. Bei der ersten Lesung waren Menschen vom Band, also Herren, die nur gesagt haben, sie arbeiten bei Volkswagen, aber nicht sagen wollen, wo und wer sie sind, die gesagt haben, ich fühle mich hier gerade verarscht. Also ich merke doch, dass die Welt sich ändert. Ich bin gerade Mitte, Ende 30. Ich werde diesen Job nicht immer machen, aber ich nehme überhaupt nicht wahr, dass unser Konzern da weiterdenkt. Und bei der zweiten Veranstaltung im Haus der Jugend haben wir sogar Stühle reinholen müssen, weil so ein Interesse daran war. Und da haben sogar Leute mit Klarnamen gesagt, ich bin so und so, arbeite im Corporate Social Responsibility Management von Volkswagen und ich sag eigentlich gar nicht mehr, dass ich bei Volkswagen arbeite. Weil ich das so problematisch finde, was unser Betrugskonzern hier so macht und dass sie Autos bauen. Wisst ihr eigentlich, wie Volkswagen-Autos euch schon überwachen? Warum wird das so unkritisch gesehen, wo ich sogar dachte, wow, das habe ich jetzt auch noch gar nicht so reflektiert. Und daran merke ich halt, dass da eine große Veränderung ist und die sich wünschen, Busse und Bahnen zu bauen. Und Teil von dieser Veränderung zu sein der Mobilität oder auch Autos zu entwickeln, die eben nicht Privatautobesitz nach vorne bringen.
Oder warum baut Volkswagen nicht Busse und Bahnen?
Ja, das wäre auf jeden Fall was, wo ich sehr viel mehr Sinn drin sehen würde, aber wo natürlich auf die Marge geachtet wird. Und dann hast du mit Volkswagen aber sogar einen großen Anteilseigner vom Land Niedersachsen, der aber nichts macht. Also da könnte man ja steuern vielleicht. Aber da ist der größte Anteilseigner Katar und damit ein Land, was natürlich auf Öl setzt. Ja, kommst du schnell in Verschwörungsmythologien irgendwie.
Jetzt hast du ja schon viele Branchen von innen gesehen und bist dann am Ende aus jeder Branche rausgetreten und bist jetzt selbstständig als Aktivistin unterwegs. Aber wenn du dich jetzt erinnerst, zurück an die anderen Berufe, die du hattest, wenn ich das erinnere, dann hast du ja auch an ziemlich faszinierenden und spannenden Stellen gesessen und gearbeitet, in irgendwelchen großen Trucks irgendwie geschlafen und was auch immer. An welche Zeit erinnerst du dich gerne zurück?
Ich war immer diejenige, deswegen grinse ich auch gerade, immer diejenige, die mega Bock auf die Leute von der Basis hatte. Also ich war super gerne mega verschlafen morgens um 4 Uhr in der Leitstelle von so einem Busbetriebshof, wo dann wieder gesagt wurde, wir machen wieder Backen ohne Mehl, weil 8 Krankmeldungen und die Schulbusse müssen trotzdem fahren. Oder tatsächlich auch, ich habe mal Night Express mitgefahren in der Logistikzeit, die ich hatte. Ich bin immer eingeschlafen und dieser nette Kollege hat mich immer schon, ich war angeschnallt, aber ich bin immer so, wie man das dann hat, man hat es ja irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, wenn man so mega müde ist, dass man auch denkt, die Augen gehen so quer.
Ach so, du warst aber nicht die Fahrerin, du warst Beifahrerin.
Nein, nein, um Gottes Willen, das hätte ich auch nicht gedurft. Aber ich habe richtig gemerkt, Alter, das geht so gegen den Biorhythmus, was muten wir diesen Leuten zu? Und deswegen bin ich auch tatsächlich immer grell, wenn ich sehe, wie viele Leute sich hier Sachen liefern lassen, obwohl sie in Hamburg leben. Und das waren immer diese Begegnungen, die unglaublich wertvoll waren, weil dieser Mensch zum Beispiel von diesem Nachtexpress, der hatte insgesamt 3 Jobs, weil er von seiner Frau getrennt war und Alimente für die Kinder zahlen musste. Und da lebst du halt Sachen, die in meiner Lebensrealität gar nicht vorkamen, so. Mhm. Und hast halt auch gemerkt, das sind aber die, die auch am beschissensten behandelt werden im Unternehmen, so, ne? Obwohl ohne die das nicht läuft. Und das war halt was ich auf jeden Fall super gerne gemacht habe, wo ich auch, glaube ich, so richtig Macho-Herzen dann auch immer, weil es halt hauptsächlich Männer waren, erobert habe, die es mir auch nicht immer unbedingt leicht gemacht haben, so, ne, erstmal so das despektierliche Witzchen und so. Aber ich habe mich dann ganz gut geschlagen und hinterher war das immer so ein Verhältnis, dass ich alles von denen bekommen habe. Ne? Also die waren nicht so gut in Zuneigung zeigen oder so, aber ich konnte die anrufen, wenn ich irgendwas brauchte und habe es von denen bekommen und ich kannte deren Namen und ich kannte deren Familien und Situationen und was auch immer. Und da musste ich mich nicht zu zwingen, weil mich das wirklich interessiert hat im Vergleich zu meinen männlichen Kollegen da. Und das ist auf jeden Fall was.
Und was war dann da deine Aufgabe?
Ich habe immer die Kommunikation und das Marketing eher gemacht. Also bei dem Logistiker habe ich die erste Mitarbeiterzeitung aufgebaut, weil da festgestellt wurde, ja, die können ja nicht ins Intranet, weil die auf dem Bock sitzen.
Die sind im Auto. Und
dann gab es auf jeden Fall das wirklich auch als physisches Produkt. Da bin ich durch ganz Deutschland geballert mit meinem Toyota Corolla Dienstwagen. Das einzige Auto, was ich jemals für mich sozusagen hatte, weil natürlich solche Standorte nicht an irgendwelchen Bahnknotenpunkten liegen. Bei den Stadtwerken Osnabrück habe ich angefangen als Pressesprecherin Nahverkehr und war dann hinterher Abteilungsleitung für den Bereich Mobilität, Marketing und Kommunikation. Habe da auch ein eigenes Team mir aufgebaut und so. Also das war immer so die kommunikative Seite. Da ging es viel natürlich auch um Fahrplanmedien und diese eher unsexy Sachen. Aber da haben wir uns dann auch mit leichter Sprache beschäftigt und mit anderen Sprachen wie Türkisch und so, weil wir gemerkt haben, dass es auch bestimmte Communities gibt, die natürlich nicht mit den Standardwerken weiterkommen. Da ging es auch viel um Barrierefreiheit der Kommunikation und so. Also es waren schon spannende Zeiten. Da habe ich nämlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, war das 2010, Twitter eingeführt als Krisenmedium, weil wir damals noch nicht wie heute Echtzeitmedien hatten, dass du gucken konntest, wie wann kommt mein Bus. Da haben wir es über Twitter gemacht, als dieser große Schneefall kam, wo auch manche Regionen von Deutschland längere Zeit keinen Strom hatten. Das war ja so ein krasser Winter. Das waren alles irgendwie total tolle Erfahrungen, aber natürlich in einem System, wo du dann als Frau irgendwann die Einzige warst und da gefragt wurdest und es wurde irgendwann anstrengend.
Du hast es vorhin schon anklingen lassen, dass wenn das Verkehrsministerium beim Umweltministerium und Wirtschaftsministerium angesiedelt wäre, erst dann wäre es ein wirkliches Superministerium, wo wirklich Dinge verändert werden könnten. Wie groß ist denn der Anteil des Verkehrs am Klimawandel im Vergleich zu Hausbauen oder, keine Ahnung, Stromproduktion?
Also die beiden großen Segmente, die natürlich als Sektoren richtig schwierig sind, sind Gebäude und Verkehr. Das sind wirklich Pain in the ass. Das sind ja auch die, wo die Expertenkommission immer wieder sagt, ihr müsst jetzt ein Sofortprogramm auflegen. Und wenn wir auf den Verkehr gucken, also bei Gebäude, ehrlich gesagt, da kann ich sogar noch nachvollziehen, in so einem Bestand von Gebäuden, wo wahrscheinlich viele Häuser auch älteren Menschen gehören, die sagen, lohnt sich das noch, dass ich jetzt hier dämme oder so. Also da habe ich sogar eine gewisse Vorstellung, warum das teilweise sehr, sehr schwierig ist, da in diesen Bestand zu gehen. Beim Verkehr ist es so, dass wir wirklich seitdem diese neue Regierung dran ist, immer mehr Emissionen und immer mehr Autos bekommen. Und das ist für mich der Maßstab. Wenn die Verkehrswende begonnen hat, dann werden wir es daran merken, dass die Zulassungszahlen sinken und dass die Emissionen sinken. Vorher ist Verkehrswende nicht eingetreten. Und wenn du auf den Verkehrssektor guckst, dann hast du 61% und steigend das private Auto als CO2-Emittent. Und da ist ja Flugzeug dabei, da ist dieser interkontinentale Schiffsverkehr dabei. Also es ist so krass, finde ich, so krass deutlich, dass 2/3 des CO2s vom privaten Pkw kommen. Gleichzeitig hast du aber die Situation, dass ein deutsches Auto nur 45 Minuten am Tag fährt. Es fahren parallel nur 10% überhaupt maximal. Und es sind mittlerweile eigentlich 1, irgendwas Personen an Bord. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass die Dinger immer größer werden. Also das ist sowas von deutlich, wo wir eigentlich ran müssen. Wir machen es aber nicht. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass wir irgendwie nicht weniger Wagen, sondern irgendwie so eine Vorstellung im Kopf haben, das kann so bleiben, wie es ist, und wir machen noch Radwege und Bahn. Es wird aber nicht funktionieren.
Irgendwo stand mal, dass 60% der Neuzulassungen Dienstwagen sind. Wie kann das denn sein? Also wenn wir 51 Millionen Autos haben und davon sind 60% Dienstwagen, so viele Firmen fallen mir gar nicht ein.
Ja, das ist natürlich bei den Neuzulassungen, ehrlich gesagt, ganz oft, das war auch bei meinen Arbeitgebern so, Teil des Gehalts. Also das ist nicht, wie dann immer gesagt wird, dann kommt der arme Installateur nicht mehr zu seinen Kundinnen, sondern das ist, die verhandeln ihre Gehälter, ab einem bestimmten Managerniveau gibt es halt einen Wagen dazu, und das lohnt sich sowohl für den Menschen, der das Auto bekommt, weil er das anders versteuern kann, als auch für den Arbeitgebenden, weil er nicht das Geld auszahlen muss, sondern...
Das heißt, es geht gar nicht um das Müllauto die Kanzlerkarre, ja, sondern es geht um Gehälter.
Also die meisten von diesen Dienstwagen sind Solo-Selbstständige, also so Richtung Architekt und so weiter. Also die jetzt auch nicht unbedingt, würde ich mal behaupten, alle so eine dicken Autos brauchen und tatsächlich innerhalb von bestimmten Konzernstrukturen. Und dazu gehören natürlich als allererstes auch die Autohersteller. Wer da arbeitet, kriegt jedes Jahr ein neues Auto. Also das ist einfach so. Und da hast du, wenn du dann wirklich wegstreichst, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wer die ganzen Karren fährt. So, weil es gibt ja 13 Millionen Kinder, 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein, 13 Millionen Menschen leben in Armut, davon haben nur 45% überhaupt ein Auto. Das ist schon eine riesige Gruppe.
Ja.
Und wenn du dann denkst, okay, von den 83 Millionen ziehe ich das jetzt ab und dann fahren davon 49 Millionen Auto? Hä?
Und davon sind 60% Dienstwagen. Also das geht auch nicht in meinen Kopf, ehrlich gesagt.
Nee.
Und was genau hat es mit dem Dienstwagenprivileg auf sich?
Das ist natürlich, das ist auch statistisch erwiesen, dass die Autos, die mit diesem Dienstwagenprivileg angeschafft werden, weit über dem Alltagsbedarf liegen, weil du natürlich ein Auto dir zulegen kannst, was du privat wahrscheinlich dir gar nicht kaufen würdest, weil du sagen würdest, nee, brauche ich nicht. Also brauche ich nicht 800 PS.
Das heißt, die Autos sind zu groß.
Übermotorisiert, zum größten Teil auch immer noch nicht elektrisch, weil das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, zu sagen, Dienstwagenprivileg nur noch für elektrische Autos. Das würde, glaube ich, schon relativ viel bereinigen. Aktuell steht da gerade der Pflegeverband auf und sagt, das darf nicht weggehen mit dem Dienstwagenprivileg, weil unsere Leute müssen ja in der Pflege mit dem Auto fahren. Und da haben sich dann Leute aus der Pflege schon gemeldet, die gesagt haben, also das wäre jetzt das Neueste für mich, dass die Menschen, die in die Pflege fahren, zu den Leuten fahren. Das sind eher die ManagerInnen, die natürlich da ihre Freunde sichern wollen. Und der Vorteil von Dienstwagen ist halt, du hast sozusagen einen durchlaufenden Posten. Also du hast jetzt nicht, ich muss 35.000 Euro oder mehr für ein Auto bezahlen, sondern das ist so eine Flatrate. Und dann hast du noch eine Tankkarte dabei. Du kannst halt irgendwie auf Kosten deines Arbeitgebers meistens auch noch tanken und hast dadurch auch ein Fahrverhalten, was nicht drauf gucken muss, dass du spritsparend fährst. Also es ist so ein kleiner Teufelskreis, in den du da reingezogen wirst.
Aber könnte ich mir Bahncard 100 auch als Dienstwagen anmelden?
Nee.
Wie absurd ist denn das?
Ich habe ja den ganzen Konzern lahmgelegt, als ich mal keinen Dienstwagen haben wollte. Mir wurde der geboten. Ich habe gesagt, was soll ich mit der Karre? Ich lebe in der Stadt. Soll ich die samstags immer putzen fahren oder wie? Und dann war das ewig und 3 Tage, dass das verhandelt wurde, weil noch nie eine Person in diesem Konzern den Dienstwagen abgelehnt hat. Und dann hat sich auch rausgestellt, ich wollte nämlich dann auch eine Bahncard 100, dass das steuerlich nicht so einfach war damals noch. Also es wurde auch noch erschwert für ArbeitnehmerInnen, Ja.
Aber hast du am Ende eine bekommen?
Ich habe gar nichts bekommen.
Was? Da hätte ich aber das Auto genommen.
Nee.
Darfst du es dann verkaufen?
Ja, das wäre auch gut. Bei eBay Kleinanzeigen reinstellen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie letztens noch gehabt. Wo ist es denn? Ja, absurd.
Ja, krass. Also ich habe jetzt irgendwie gehört, bei McKinsey hat man die Wahl, ob man Bahncard 100 will, einen Dienstwagen oder ein gutes Fahrrad. Also Elektro, was auch immer, Fahrrad, also schon höherpreisig. Aber trotzdem ist das Auto ja so viel mehr wert, dass da brauche ich ja 10 Bahncard 100.
Ja, beziehungsweise es ist halt automatisch auch, wenn das Auto erstmal da ist, wird es ja auch gefahren, ne? Also die Wege, die so die Herren, die ich jetzt vor meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, das waren alles private Wege. Es waren nicht überwiegend berufliche Wege. Du hast es dann ja für die private Nutzung. Manchmal darf es sogar die Frau dann auch fahren. Und das ist natürlich was, was ein echtes Boni ist. Und das ist natürlich auch klar, dass diese gewisse, die sich dann immer nicht als Mitte empfindet, dass die natürlich so ein Ding nicht loslassen wollen und das mit Zähnen und Klauen verteidigen. Es ist natürlich aber auch etwas, was der Autobranche hilft. Ne? Also da ist ja auch eine enge Verbindung dann in Autoabsatz.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit Marlene Engelhorn. Mhm. Die kennst du ja wahrscheinlich auch, die Aktivistin.
Text Me Now, ja.
Genau, aus Österreich. Die will, dass man sie besteuert als reiche Frau, Millionärin. Und die hat gesagt, die Politik ist unfassbar gut da drin, Nebelkerzen zu werfen. Ne? Sowas wie, wenn man jetzt die Reichensteuer einführen würde, dann würden die reichen Leute auswandern und so. Und diese Nebelkerze, die wird dann halt reproduziert in den Medien. Und ich beobachte ähnliche Nebelkerzen, die von der Politik geworfen werden, auch im Bereich Mobilität, also dein Spezialgebiet.
Ja, absolut.
Da wird uns dann von der armen Krankenschwester erzählt, die vom Land zur Arbeit muss morgens um 4, aber leider fährt kein Bus, warum wohl? Und deswegen braucht sie unbedingt ein Auto. Das ist so der Klassiker. Aber was für Nebelkerzen fallen dir noch ein, die wir vielleicht, ohne es hinterfragt zu haben, selber reproduzieren?
Ich habe so einen Sharepick mal gemacht, Bullshit-Bingo der Verkehrswende.
Ja, genau.
Und ich war bei Anne Will und hätte, glaube ich, schon nach 5 Sekunden Bingo schreien dürfen. Also erstmal geht's ja immer auch um die Freiheit. So, und dann frage ich mich, ist Freiheit nicht etwas, wo ich wahlfrei bin? Also wenn nur mit dem Auto für mich mobile Freiheit existiert, ist es dann wirklich noch Freiheit oder die schon angenannte Abhängigkeit? Das ist die Nebelkerze, die wir selber immer werfen. Dass wir sagen, ein Auto bedeutet Freiheit, weil hier fährt ja nichts. Dann sage ich immer, ja
krass,
das
stimmt.
Ist halt Quatsch. Es ist nicht Freiheit. Du wirst dazu gezwungen, ein Auto zu benutzen. Es sind mehrere hundert Euro im Monat, die du lieber als Mobilitätsbudget hättest. Dann könntest du ja auch immer noch Auto fahren. Es wäre halt nicht dein eigenes. Es stünde dir zur Verfügung. Du kannst aber auch Bus und Bahn fahren und Rad, weil du gute Radwege hast.
Oder Taxi. Ja.
Das ist so das eine. Dann ist auf jeden Fall auch eine Nebelkerze, und das ist das, was du gerade schon anskizziert hast, dann auf einmal sich um marginalisierte Gruppen zu bemühen, die uns sonst scheißegal sind. Dann sind auch auf einmal ganz viele Behinderte, die ja ohne Auto überhaupt nicht mehr fähig sind, mobil zu sein. Es sind ganz viele ältere Menschen. Dann auch diese Diskussion der Überprüfung, ob Führerscheintauglichkeit noch vorliegt. Das machen andere Länder in Europa ab 50 zum Teil. Und ich finde es total gut, wenn sowas gemacht wird, weil du machst den Führerschein im Saft deiner Jahre stehend und dann kommen vielleicht Erkrankungen dazu oder auch Einschränkungen oder auch, dass einfach du Medikamente nimmst, die verunmöglichen, dass du schwere Maschinen führen darfst. Dazu gehört ja nun mal auch ein Auto. Und ich glaube, wenn wir diese Überprüfung machen würden, dann würde es enttabuisiert, nicht mehr Auto fahren zu können. Aktuell ist das ein krasser Akt. Also viele erzählen mir immer von ihrem Opa, der unbedingt noch fahren will. Manchmal trifft er aber die Garage nicht mehr. So. Und das wäre das Schlimmste, wenn dieser Opa irgendwann mal nicht gegen die Garage fährt, sondern gegen einen Menschen. Und das ist was, wo wir auch so eine Nebelkerze der Selbstbestimmung falsch sehen, weil ich habe eben aufs Grundgesetz, ne, Recht auf Unversehrtheit. Eigentlich müsste der Staat dafür sorgen, dass solche Menschen nicht mehr Auto fahren müssen, sondern andere Dinge bereitstellen. Aber natürlich lässt man sie lieber im Auto sitzen, im Zuge der Gefährdung, weil man dann ja nicht sich drum kümmern muss, denen Alternativen zu geben. Also bei ganz vielen Dingen, die ich so als selber Nebelkerzen werfend empfinde, ist halt ein ganz schön großer Selbstbetrug dabei. Ein hoher, großartiger Job, den diese PR-Branche gemacht hat, mit den ganzen Aufladungen. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass natürlich die größte Nebelkerze, die wir selbst werfen, ist, dass das immer schon so war. Also, dass das nicht menschengemacht ist, sondern dass es irgendeine Art Tsunami gab, der uns Autobahnen, Landstraßen und ganz viel Autos reingespült hat. und dass es auch nie wieder zu verändern ist, weil es ist der natürliche Zustand. Das ist die größte Nebelkerze überhaupt, dass wir anerkennen, dass dieser ganze öffentliche Raum zur Abstellung von totem Material genutzt wird. Weil in dem Moment, wo der Mensch aus dem Auto aussteigt, hat das überhaupt keine Funktion mehr. Und trotzdem ist es für uns alle normal, dass dem so ist. Und wir regen uns dann mehr über E-Scooter auf. Ja, da gibt's auch Probleme, die aber auch daher kommen, dass wir den Raum vom Auto nicht bekommen für gute Abstellanlagen oder so. Ne? Und das sind halt, das sind so für mich die größten Nebelkerzen, die aber auch aufzeigen, wie gut diese Werbebranche gearbeitet hat.
Von dir habe ich mal den Satz gelesen, Elektroautos retten nicht das Klima, sondern die Automobilindustrie. Das heißt, im Prinzip ersetzt mir ja nur den Motor, aber nicht die Infrastruktur.
Und vor allen Dingen, was mir halt, ich habe ja in Lützerath gelebt, als es geräumt wurde und habe da Menschen kennenlernen dürfen aus indigenen Völkern. Oh, der eine, da gibt's nur noch 84 Personen von seiner Gruppe in Chile, die leben neben einer RWE-Mine, die 16 mal so groß ist wie Lützerath, wo ich so dachte, ich begreife schon Lützerath nicht. Und wenn ich solche Leute kennenlerne, wo wir die Ressourcen rausholen, weil ihr könnt euch mal gerne vor eurem inneren Auge ein deutsches Auto vorstellen. Und was bleibt von diesem deutschen Auto, wenn das nur deutsche Produkte da drin sind? Was bleibt da eigentlich? Und das ist für mich der größte Schmerz, dass wir immer noch nicht so viel Solidarität, das zeigt ja auch die COP28, mit den Indigenen und mit den ja absaufenden Völkern, mit denen, die dann neben diesen ganzen Minen, also diese Bilder sind so furchtbar. Und da ist es für mich eine Nebelkerze, um bei diesem Ding zu bleiben, es soll jetzt Kreislaufwirtschaft geben, es soll Recycling geben. Wir müssen aber vorne anfangen mit einem weniger. Wir brauchen nur noch die Autos, die wir brauchen. Alles andere bleibt in der Erde, bitte. Weil die Ausbeutung ist immens. Ne? Und das ist halt was, warum ich diesen Satz halt gesagt habe, weil das natürlich am ganzen System überhaupt nichts verändert. Es ist ja auch nur CO2-frei. Es ist nicht klimaneutral, was da immer gesagt wird. Es ist nicht emissionsfrei. Lärm bleibt, Mikroabrieb bleibt. Das sind alles Dinge, die so ein elektrisches Auto eben nicht verbessert. Und dann hast du auch mit diesen elektrischen SUVs Dinger, wo ich so sage, das ist absurd, wenn das mit der Batterie funktionieren soll, ein so großes Gewicht zu transportieren mit einer Batterie. Es ist, als wenn du eine Schrankwand motorisierst. Machst du ja auch nicht. Also das ist natürlich was, wo viele sich aber gut fühlen, wo viele diese Nebelkerze eingeatmet haben, ja, ich fahre doch hier mit meinem eigen erzeugten Strom und bin doch voll elektrisch. Und dann sage ich aber, nee, also es genügt nicht. Ist nicht die Lösung.
Aber es ist vielleicht ein Schritt, ne? Ein erster Schritt.
Ja, klar.
Das ist nur keine Entwöhnung.
Ja, und es ist vor allen Dingen nicht zielführend, die ganze Flotte jetzt zu elektrifizieren, weil dann alle Probleme für die Menschen ohne Auto bleiben.
Genau.
Und sich nur für die Autoleute nichts verändert.
Aber weißt du, was mich in dieser ganzen positiven Geschichte auch stört? Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Mobilität, ne? Und ich stelle fest, zum Beispiel als Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, sowieso gerne lieber Bahn fährt als Flugzeug, weil mit dem Elektrorollstuhl und Flugzeug, das ist wie vor 100 Jahren, damals gab es noch keine Flugzeuge, aber es ist irgendwie furchtbar, so oft wie Rollstühle auch kaputt gehen dann beim Transport. Also wenn ich dann also nur Bahn fahre, kann ich damit nur in Städte fahren, die aussehen wie deutsche Städte. Und dann las ich vor ein paar Monaten einen Artikel auf Englisch, der heißt The Age of Average.
Okay.
Also das Zeitalter des Durchschnitts. Und die These, die sie in dem Artikel aufstellen, ist, dass dadurch, dass wir uns auch durch die Globalisierung immer mehr besuchen können, sehen die Städte untereinander auch immer gleicher aus. Also überall gibt's Zara, H&M, McDonald's, Starbucks. Überall gibt's diese Edison-Glühbirnen und so weiter.
Ja.
Und jedes Café sieht aus wie ein Starbucks inzwischen. Und als Mensch mit Behinderung, finde ich, ist es noch mal schlimmer. Weil du kannst eben nicht mal kurz in ländliche Region fahren, wenn der ÖPNV nicht barrierefrei ist. Oder wenn du gar nicht weißt, wie du vom Flughafen überhaupt wohin kommst. Sodass die Reisemöglichkeiten als behinderter Mensch eigentlich sich oft darauf beschränken, die nächste Hauptstadt zu besuchen, eines Landes, das aussieht wie Deutschland. Beobachtest du das auch oder ist das eher nur meine subjektive Wahrnehmung?
Erstens beobachte ich das auch. Zweitens ist es genau das, was wir kriegen werden, wenn wir weiterhin Onlinehandel so pushen. weil dann hat man irgendwie nur noch die Einheitlichkeit in den Innenstädten. Also in Eimsbüttel habe ich Gott sei Dank noch viele kleine Läden, die ich auch unterstütze. Und ich finde es einfach schön, alles hier vor Ort zu haben. Aber was mir bei Age of Average eingefallen ist, ist natürlich, also ich will jetzt nicht die ganze Kiste nochmal aufmachen, aber ist ja das, was Norm bedeutet und dass Norm immer noch falsch ist. Also meiner Meinung nach gibt es viel mehr in Anführungsstrichen kranke Menschen als gesunde. Also ich kenne, glaube ich, gar keine gesunden Menschen. Also was wird so ein Narrativ immer aufrechterhalten, dass das Abnorme die Krankheit ist? Und auch jetzt der Umgang mit der aktuellen Covid-Welle, die halt einfach da ist. Es wird aber überall Erkältungswelle genannt. Das sind ja schon Zeichen, dass wir nichts gelernt haben aus dieser Pandemie. Da hätten wir ja einiges mal mitnehmen können. Zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, setze ich eine Maske auf. Warum denn nicht? Und das ist halt das, wo ich immer wieder, ich habe mit Raphael Thelen von der letzten Generation auch ein Interview geführt fürs neue Buch. Und der meinte im Gespräch mit mir, weißt du was, Katja? Eigentlich sind wir doch alles Weirdos. Die was verändern wollen, wir haben irgendwie was, was uns als außerhalb der Norm definiert. Sei es Behinderung, sei es Neurodiversität, ne, oder auch Traumata durch Verlust, durch Tod. Die Menschen, die ich kenne, alle haben ihre Geschichte irgendwie, sind mal auf dem Arsch gelandet und verändern deswegen die Welt, weil sie gemerkt haben, dass vielleicht auch andere Dinge zählen, als immer mehr zu konsumieren. Und ich möchte es auf jeden Fall aufrechterhalten. Es gibt ja jetzt auch schon wieder die ersten Diskussionen, ob man nicht Innenstädte zumacht aus Klimagründen, weil da würden ja die Geschäfte so viel verbrauchen und ich so, und gleichzeitig aber Bitcoin geil finden oder wie. Also das sind halt so immer wieder so Dinge, wo ich merke, es geht so in diese Spuren, diese Sicherheit, die wir gefühlt haben, die war ja nie real, aber die Leute haben natürlich ein Bedürfnis danach. Und natürlich ist es für andere Leute vielleicht, das, was wir doof finden, eine Sicherheit. Vielleicht macht man auch deswegen eine Kreuzfahrt, weil man immer auf jeden Fall zurück ins Hotel, obwohl das Hotel sich bewegt. Vielleicht kauft man sich deswegen auch einen Bulli, weil man halt sein eigenes Häuschen mitnimmt und sich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen muss. Und deswegen ist eins der krassen Momente von der Recherche zum zweiten Buch, vielleicht ist das Auto auch Teil, jetzt wird's hart, der Faschisierung von Deutschland, weil wir einfach nicht mehr zufällig Leuten begegnen, die überhaupt nicht in unsere Lebensrealität passen. Und der, die das Fremde, was gerade auch so ein Narrativ ist, wo ich nichts mit anfangen kann, zu so einem Bösen hochstilisiert wird. Und dann habe ich aber Gott sei Dank das Auto und kann mich da abkapseln und steig da ein, wo ich alle kenne und steig da aus, wo ich alle kenne. Und du als ebenfalls viel Bahnfahrer weißt auch, man hat manchmal nervige Begegnung in der Bahn, aber manchmal auch richtig schöne, wo man einfach mal eine Kurzzeitbeziehung mit einer Person hat, die man nie wieder treffen wird, wo man aber Einblicke in andere Lebensrealitäten bekommt, die einfach zeigen, wir müssen nicht voreinander Angst haben. Das wird gemacht.
Aber was uns ja vorgeworfen wird, uns Aktivistinnen, ist doch, dass wir immer nur rumjammern würden, den Leuten was wegnehmen würden und wir sollen jetzt auch mal positive Beispiele zeigen. Und dann wird schnell gesagt, ja, schau doch mal nach Barcelona oder schau doch mal nach Paris. Und ich war vor 2 Jahren in Paris und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es mehr Radwege hat als Berlin-Kreuzberg. Also das wird auch so hoch idealisiert auf unserer Aktivistinnen-Seite, um diese schöne Geschichte zu erzählen. Und man kann Paris auch nicht so schnell nachprüfen, ohne selber mal da gewesen zu sein. Ich glaube, wir uns damit auch keinen Gefallen tun, sondern ich würde es interessant finden, wo konnten wir als deutsche Gesellschaft, die wir selber nachprüfen können, auch schon Dinge verändern, ohne dass wir es als negativ wahrgenommen haben. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern an eine Zeit, da wurden homosexuelle Männer richtig hart stigmatisiert, diskriminiert. Es gab richtig fiese Sprüche, schwul war ein Schimpfwort. Und es ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Also da hat sich doch eine Gesellschaft zu dem Positiven verändert.
Ja.
Und in meiner Lebzeit konnte ich das mitkriegen. Und was können wir für Deutschland sagen, ist in unserer Lebzeit vielleicht auch gut gelaufen. Also erinnere mich, die U-Bahn fährt in Berlin noch gar nicht so lange, 24 Stunden, oder es gibt ein Angebot. Es gab anscheinend also eine Zeit, da fuhr die U-Bahn nicht mehr.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was uns vielleicht auch deswegen vorgeworfen wird, weil halt natürlich jede Veränderung, Frauenwahlrecht und so weiter, das war ja nicht von der Mehrheit der Menschen für gut befunden, sondern wurde dann irgendwann mal durchgesetzt, weil es halt sozusagen, wir haben jetzt irgendwie, es ist jetzt an der Zeit, es ist jetzt so ein Momentum. Und das ist halt was, wo ich immer wieder schwierig finde und immer wieder, das ist halt das Anstrengende. Also im November waren es jetzt 5 Jahre, dass ich es mich so auf den Weg gemacht habe. Das ist halt echt das Anstrengende, dass ich mich jeden Monat gefühlt nochmal wieder neu justiere in Sachen Kommunikation, radikalisiere. Denn ich finde es nicht gut. Es gibt ja so einen Bereich der Transformationsbewegung, der halt wirklich über diese positiven Dinge und so weiter. Ich finde aber, das darf nicht in so eine Art Selbstlüge umkippen. Also es absolut, wird nicht passieren, ohne dass Privilegien fallen. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn Privilegien fallen, werden sie einfach nur wieder in die Gemeinschaft zurückgeführt, von denen sie ja geraubt wurden. Also dass hier vor meiner Haustür da sich die Autos stapeln, das war mal einfach nur für Menschen ein Raum. Und deswegen, ich glaube, wir haben insofern was geschaffen, dass dieses, also es geht, ist jetzt auch ein bisschen vergiftetes Lob, aber es geht ja jetzt nicht mehr darum, zum Beispiel zu sagen, Klimawandel gibt es nicht, sondern es ist ja jetzt eher so eine Verzögerungstaktik eingetreten, ne? Also nicht sofort, nicht so schnell, alle mitnehmen. Und ich glaube, wir haben schon geschafft, im aktivistischen Sinne, dass wir anfangen, und das sehe ich zum Beispiel an dieser Wir fahren zusammen Kampagne von Fridays for Future und Verdi, wo im Februar der große Streiktag sein wird, wo sowohl Fridays auf die Straßen gehen, als auch Beschäftigte des ÖPNV. Und das hat mich richtig, richtig, richtig emotional berührt, weil ich natürlich da gearbeitet habe und auch die Leute kenne, die da so unsichtbar gemacht werden. Und das finde ich zum Beispiel, das ist neu, dass wir anfangen, vielleicht würde ich es mir sogar noch intensiver wünschen, die Unterschiedlichkeiten der Veränderungsbubble mal zur Seite zu schieben und zu sagen, wir wollen doch alle was zum Positiven für alle verändern. Warum gucken wir denn jetzt immer so auf das, was uns trennt und nicht auf das, was uns eint? Und da habe ich das Gefühl, da passieren gerade Dinge, die so ein bisschen mehr die Fäden zusammenführen.
Ich bin Bahnvielfahrer und mir ist zum Beispiel aufgefallen, das Essen im Bordbistro ist besser geworden. So, also das klingt so banal, ne? Aber früher war das
letztens
wirklich
hatten
scheiß
sie
Essen.
Über 18, glaube ich, vegane Produkte.
Ja.
Finde ich mega gut.
Wo man denkt, das ist besser als in jeder Autobahnraststätte.
Auf jeden Fall.
Und so sogar die Currywurst ist vegan, wenn du das möchtest. Und du darfst im Zug dich besaufen, was du beim Auto auch nicht machen solltest. Also es gibt so viele Vorteile, wo ich inzwischen versuche, die zu sehen. Und es fällt mir zunehmend schwer, nur die zu sehen oder vor allem das Positive zu sehen, weil bei der Bahn wirklich so viel auch kaputt zu gehen scheint. Von Personalmangel, Bordbistro hat zu, weil keiner mehr da ist. Da glaube ich, kommen auch noch große Veränderungen auf uns zu.
Ja, und das ist halt immer das, was ich den Leuten auch sage, hört bitte auf die Bahn zu bashen, sondern regt euch über die Verkehrspolitik auf, weil das ist halt immer, finde ich, auch so gemein für die Leute, die da arbeiten, die meistens wirklich einen super Job machen, die auch versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen, die dann auf bestimmten Strecken kriegen die jetzt Bodycams, weil sie so oft angegriffen werden und angespuckt werden, und das sind so Dinge, wo ich so, was wir ja auch schon mit dem Teilen hatten, ne, also das sind echt die am Ende der Kette sitzen sozusagen. Und da habe ich auch schon Erlebnisse gehabt, wo ich dann auch reingegangen bin und habe gesagt, es geht jetzt hier so nicht weiter. Also kommen Sie jetzt mal runter. Da kann die Person ja hier nichts für. Und mir hatte einer mal, weil ich bin halt, also wenn ich scheiße drauf bin, das ist ganz selten, dann bin ich schweigsam. Also Leute, die mich kennen, sagen immer, Katja, was ist los? Aber eigentlich versuche ich, eine Schneise des Lächelns durch das Leben zu ziehen. Weil ich könnte mich auch jeden Tag beklagen, aber es bringt mir ja nichts, weil Beklagen kommt ja immer zurück. Genauso ist es mit Freundlichkeit. Und das mache ich wirklich immer im Zug, dass ich die dann anstrahle, mich bedanke und so weiter. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, können Sie mal kurz mitkommen? Ich so, okay, wir fahren Schaffner. Und dann sind wir in diesen Bereich gegangen, wo da die Türen dann irgendwann zugehen. Und dann meinte er, ich wollte Ihnen einfach mal sagen, Sie waren heute die erste Person, die freundlich zu mir war. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und das war nachts.
Dafür hat er sich zur Seite genommen. Das könnte auch mal vor allem sagen.
Ja, aber ich glaube, das wollte er jetzt nicht.
Eine Ansage. Bei mir sagen sie immer, leider sind wir zu verspätet, weil wir haben ja noch einen Rollstuhl. Aber wir können auch sagen, einmal Applaus, heute wurde ich zum ersten Mal gelobt.
Ja, ja. Also das fand ich so entsetzlich irgendwie, was die da momentan auch durchmachen. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen.
Ja,
und da
Frust,
ist einfach der Appell, dass man das also da kann man das Positive gerne auch loswerden.
Was mir sehr positiv auffällt, und das meine ich total ernst, ich verfolge dich ja schon viele Jahre und habe jetzt auch in Recherche zu diesem Podcast nochmal intensiver Podcast-Folgen mit dir gehört, wo du bei Luisa Neubauer oder Thilo Jung und so weiter zu Gast warst, dass du wirklich jedes Mal behinderte Menschen erwähnst. Und das als eine, die jetzt nicht primär das Thema Barrierefreiheit vor sich herträgt.
Meine Behinderungen sind auch unsichtbar.
Ja, kann sein.
Ist mir ein Herzensthema auf jeden Fall.
Ich finde es total interessant. Und diese Intersektionalität finde ich unfassbar wichtig, dass wir das auch lernen, intersektionaler zu denken. Und im Namen der behinderten Menschen, die ich kenne, sage ich jetzt einfach mal Danke, dass ich das schön finde, auch in anderen Bubbles indirekt erwähnt zu sein, zumindest die repräsentiert sich zu fühlen. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, und es ist halt auch, ich glaube, das ist halt immer noch was die Leute nicht begreifen, dass sie ganz viele Sachen in der Mobilität einfach auch aus Egoismus jetzt schon anstoßen sollten, weil sie auch mal alt werden, weil sie auch mal, also meine Eltern sind nur noch mobil, wenn wir Kinder da sind, und ansonsten hocken die zu Hause im ländlichen Raum. Und das sind halt so Dinge, das ist sowas, das also die Tatsache, irgendwann nicht mehr Auto fahren zu können, verdrängen wir vielleicht genauso wie den eigenen Tod oder so, keine Ahnung. Und da piekse ich natürlich mit meinen Sachen immer auch rein. Und das wirst du auch
keiner hören, ne?
Ja, und das wirst du auch kennen bei diesen riesig langen ICE-Zügen. Immer da, wo es sich knubbelt, ist das Personal. Weil da laufen die Leute hier mit den Koffern, mit den Kinderwägen, die nicht mehr so gut die Treppen da hochkommen und so. Das ist doch einfach total optisch schon ablesbar. Ne, dass es da Bedarf gibt. Und ich bin ja selber mit Rucksack und Faltraut unterwegs und komme auch nicht in jeden Zug einfach rein, weil ich so denke, Alter, wer hat sich denn 3 Stufen ausgedacht? Und das ist halt was, wo ich immer wieder merke, wie viele Facetten natürlich Barrierefreiheit auch hat. Aber auch wie viel Gewinn, da gibt's nie Verluste. Also es ist immer nur Gewinn. Und das ist halt deswegen was, wo ich total gerne auch für euch mitstreite. Und ich will auch irgendwie nicht, es gibt ja so viele Behinderungen, ich will nicht, dass wir werden jetzt nicht für alle eine komplett barrierefreie Welt schaffen können. Aber ich will bei den Sachen, die wir lösen können im Vorhinein, möchte ich nicht, dass jeder sich immer so outen muss mit Bedürfnissen. Also
total.
Dass es einfach ein System ist, was dir entgegenkommt, wo du nicht jedes Mal sagen musst, ich habe auch noch das und das Bedürfnis, das ist hier nicht, könnt ihr mir mal helfen, so, ne? Das wäre halt schön, dass da viele Menschen einfach mobil sein können und nicht jedes Mal so als ein nicht bedachter Fall gesehen werden oder so.
Jetzt zum Ende der Aufzugsfahrt habe ich eigentlich noch 2 verbleibende Fragen. Eine Frage ist: Gibt es eine Organisation oder einen Verein oder eine Initiative oder Idee, die du empfehlenswert findest, mit der sich unsere Hörerinnen und Hörer mal auseinandersetzen könnten, die man vielleicht auch bespenden kann?
Also da bin ich natürlich Hamburgerin. Aktuell, ist ein ausrangierter Hochbahnbus. Waschen ist Würde, Go Bagno, dass obdachlose Menschen duschen können. Finde ich ein sehr schönes Projekt, obwohl das natürlich auch nur an den Symptomen was verändern kann und nicht an der Wurzel. Also in Finnland gibt es ja dieses Housing First, und auch im Rahmen der abwehrenden Architektur habe ich mich da gerade relativ viel mit beschäftigt, weil in Karlsruhe waren alle Bänke im Bahnhof mit Lehnen, so dass man sich da nicht hinlegen kann als obdachlose
Oder diese
Person.
Diese Zacken.
Ja.
Ja.
Oder auch so künstlerisch aussehende, geschwungene Bänke, ja. Wo du dann, weil es wird gemacht, damit sich Menschen hier nicht hinlegen. Und da ist auf jeden Fall Go Bagno ein ganz tolles Projekt.
Werden wir recherchieren und in den Shownotes verlinken.
Mhm.
Und die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle: Wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Ich würde jetzt gerne mal Pause machen. Obwohl das eine meiner härtesten Übungen ist, weil das unglaublich kraftraubendes Jahr war für mich. Und ich würde mir für mich selber wünschen, dass das nächste Jahr weniger anstrengend wird und vielleicht ab und zu sogar mal Langeweile.
Ja.
Wow, wie geil wäre das? Hast du auch länger nicht gehabt wahrscheinlich.
Nee, meine Mutter sagt immer, sei froh, dass du keine Langeweile hast auf der einen Seite, aber wenn du sie hast, dann genieß sie.
Ja, das ist hoffentlich das, wo 2024 die Aufzugstür aufgeht.
Ja, das wäre doch schön. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wir haben noch einen Drink ausstehen. Ich habe nämlich jetzt unsere letzte gemeinsame Folge gehört. Und da haben wir uns eigentlich verabredet, dass wir noch einen trinken gehen. Und das haben wir anscheinend nicht gemacht. Das heißt, wir lösen es jetzt vielleicht ein. 2024 wird das Jahr, in dem du mich oder ich dich besuche, um was zu trinken.
Sehr gut. Danke für das Gespräch, mein Lieber.
Danke, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.